Wir lernen immer mehr über Krebs. Und in letzter Zeit hat sich herausgestellt, dass Krebs viel öfter als gedacht auf Infektionen zurückgehen kann. Darüber wollen wir sprechen.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich habe es in der Anmoderation gerade gesagt, es vergeht eigentlich kein Tag, wo wir neue Dinge über Krebs herausfinden, auch neue Therapien entwickeln, sind natürlich noch lange nicht so weit, dass wir den Krebs besiegt haben. Aber jetzt gibt es eine neue Erkenntnis oder für dich, für uns neue Erkenntnis, dass Krebs viel häufiger als bisher gedacht, zumindest von uns vermutet, auf Infektionen zurückgeht.
Ja, also als ich angefangen habe zu studieren, kannte man den Zusammenhang überhaupt nicht. Mhm. Und dann entdeckte man eben, ja, dass sie es in seltenen Fällen tun, dass es einfach den Zusammenhang gibt. Jetzt habe ich eben eine Zahl gelesen von der American Association for Cancer, dass 13% aller Krebserkrankungen auf Infektionen zurückzuführen sind. Es gibt da verschiedene Einschätzungen, verschiedene Studien, verschiedene Einschätzungen, die gehen bis 20%. Das heißt, natürlich gehen nicht alle Krebserkrankungen auf Infektionen zurück und schon gar nicht führen alle Infektionen zu Krebserkrankungen, aber 20% ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr hohe Zahl und 13% eben auch.
Über was für Infektionen sprechen wir?
Wir sprechen über bakterielle und virale Infektionen.
Wir haben schon über HPV gesprochen. Ne? Das ist etwas, wo der Zusammenhang länger klar ist.
Genau. Und dann gibt es andere Dinge, wie zum Beispiel Helicobacter pylori. Das ist ein Bakterium, wie der Name schon sagt. Oder Epstein-Barr-Virus oder auch Hepatitis. Das sind die vier, bei denen der Zusammenhang am eindeutigsten oder am drastischsten ist.
Und wenn du jetzt sagst, am eindeutigsten, wie genau sieht dieser Zusammenhang aus? Du hast ja gerade eben schon einschränkend gesagt, nicht immer führen Infektionen zu Krebs. Ich gehe davon aus, dass selbst diese Infektionen, über die wir jetzt gesprochen haben, überhaupt nicht immer zu Krebs führen bei den Betroffenen.
Genau, um Gottes Willen, nein. Also wirklich nur in seltenen Fällen. Aber diese seltenen Fälle addieren sich natürlich. Also der Zusammenhang ist erstmal komisch. Also nein, er ist eigentlich so ein bisschen logisch. Wir haben eine Entzündung oder wir haben eine Infektion. Also in beiden Fällen so. Und in dem Entzündungsgeschehen gibt es dann das Immunsystem und sehr aktive Zellverbände. Und diese Zellverbände teilen sich. Also es sind sehr teilungsaktive Zellen dort. Nun ist es aber so, dass Zellteilung eben immer nicht ohne Risiko ist. Also in unserem Körper teilen sich ständig Zellen. Und da kann es dann auch zu Unfällen kommen bei der Teilung. Und diese Unfälle können dann dazu führen, also Teilungsfehler, genetische Fehler, ne? Also Unfälle im Sinne von genetische Fehler. Es kann sein, dass diese Zellen dann als solche erkannt werden und vom Immunsystem wiederum weggemacht werden. Das passiert auch ständig.
Wenn du jetzt so sagst, Zellteilungsfehler, also mehr oder weniger Mutationen.
Ja, ja, genau, Mutationen.
Ja, okay.
Die können unproblematisch sein und die Zellen sind dazu krank, dass sie sowieso absterben. Die können aber auch, wie eben in der Evolution, zufällig einen Vorteil bringen. Und dieser Vorteil könnte dann eben sein, nicht der Vorteil für den ganzen Körper, aber der Vorteil für diese einzelne Zelle, dass sie sich sehr viel aktiver in Zukunft weiterhin teilt und dass sie zweitens keine Rücksicht auf andere Zellen bei ihrer Teilung nimmt. Das sind zwei Eigenschaften, die Krebszellen haben. Also normale Zellen haben ein sehr begrenztes Teilungspotenzial. Die teilen sich nicht ständig und immer weiter. Und zweitens hören die auch einfach auf, weil die fügen sich in einen Zellverband ein.
Die sind also sozial und bescheiden, wenn ich das mal anthropomorphisiere.
Genau, sozial und bescheiden. Und Krebszellen sind eben dieses beides nicht mehr.
Die sind asozial und gierig.
Genau, die teilen sich maßlos und sie nehmen keine Rücksicht auf andere. Das heißt, sie nehmen den anderen auch den Raum weg. Und das ist natürlich dann so, dass eben ein Krebsgeschwulst irgendwie andere Gewebe um ihn herum, um es herum verdrängt. Das sind Krebszellen. Wenn es jetzt aber so ist, dass in einer Entzündung oder Infektion Teilungen sehr, sehr viel häufiger sind, dann ist es natürlich auch häufiger, dass dort irgendwelche Unfälle passieren können, Teilungsunfälle, Mutationen. Und dass dadurch eben Krebs entsteht, der dann möglicherweise, er entsteht auch woanders im Körper, aber hier in größerer Zahl, der dann möglicherweise nicht mehr vom Immunsystem kontrolliert werden kann. Und das könnte, mit einem Vorbehalt, das könnte der Zusammenhang sein, den man beobachtet, nämlich der Zusammenhang, dass tatsächlich Infektionen häufiger zu Krebs führen können als Nicht-Infektionen. Weil die Infektion selber ist ja kein Krebs. Die Infektionen sind Viren oder Bakterien.
Klar.
Und die werden vom Immunsystem bekämpft. Und wenn sie erfolgreich bekämpft wurden, dann sind sie weg.
Ja, jetzt gibt's Leute, die hatten vielleicht Epstein-Barr oder Hepatitis oder. Und jetzt wissen wir, HPV, da kann man sich theoretisch gegen impfen lassen. Das ist für unsere Generation jetzt nicht ganz so interessant, weil man das in der Regel, wir alle schon, wie heißen die, Humanpapillomviren, glaube ich, oder so. Ja. Mit denen hatten wir schon Kontakt, ja, lange bevor es die Impfung überhaupt gab. Aber jetzt gibt's viele Leute, die sowas hatten und denken, oh Gott, also ich habe ein erhöhtes Risiko. Man weiß vielleicht noch gar nicht, wie sehr. Kann man erstens und sollte man überhaupt was tun? kann man eine Art Nachbehandlung machen, die dann krebsvorbeugend ist von diesen Infektionen? Sollte man sich öfter screenen lassen? Was ist angesagt?
Das hängt jetzt natürlich von den einzelnen Infektionsarten ab. Also nehme ich jetzt zum Beispiel mal das humane Papillomvirus, HPV. So, das überträgt sich durch Geschlechtsverkehr oder Körperflüssigkeiten jedenfalls. Und das Tragische hieran, also das wirkt sich aus auf im Bereich Genitalien, Haut, Rachen, kann es Veränderungen machen. So, jetzt gibt es, das ist ein sehr häufiger Keim und diese Infektionen sind sehr, sehr häufig. Also ich habe hier eine Zahl gefunden, die Zahlen habe ich natürlich alles andere als im Kopf. Und das sind dann zum Teil auch Zahlen, die mich auch überrascht haben. Also wir haben bei HPV-Virus, haben wir 14 Millionen Neuinfektionen in den USA pro Jahr, nur in den USA. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Es gibt ja, darüber hatten wir schon gesprochen, es gibt die Impfung. Bei der Impfung ist es einfach so, dass man es geschafft hat, diese Zahlen, diese Infektionszahlen um 70% zu drücken. Schon jetzt. Nicht durch die Impfung um 70%, also nicht bei einem Individuum, was geimpft wurde, reduziert sich das Risiko um 70%, sondern
statistisch auf die Gesamtbevölkerung sozusagen.
Und die sind ja nicht alle geimpft. Durch die Impfung derjenigen, die sich haben impfen lassen, hat man die Gesamtbevölkerung der 14- bis 24-Jährigen, weil man impft ja Kinder.
Wie ist es eigentlich? Ist es inzwischen auch empfohlen, dass Leute, die in unserem Alter sind oder so, sich auch einfach mal so impfen lassen? Oder wie ist das?
Jetzt wird es ganz unangenehm, aber nur für mich. Nicht für dich. Ich glaube, das war, Moment, war das hierbei? Diese Altersunterscheidung. Also man impft grundsätzlich Kinder. Ich glaube, bei HPV ist es so, dass man Erwachsene impft, wenn sie Risikopatienten sind. Bei entsprechendem Sexualverhalten. Sonst nicht.
Was ist der Hintergrund? Gibt es so viele Nebenwirkungen, dass man nicht einfach sagt, ach komm, lasst euch doch alle pauschal impfen?
Kann ich dir nicht beantworten, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Risiko... Weil,
wenn ich das richtig sehe, ist das so, du kannst ja monogam sein und eine neue Partnerin oder einen neuen Partner haben und wenn der HPV hat, dann kriegst du es, auch wenn du nicht promisk bist, oder?
Das Risiko besteht immer, aber es ist natürlich sehr viel kleiner, als wenn du jede Woche 10 hast.
Sag mal so, nicht wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die auch in einem Vorleben, was du ja nicht weißt, schon Hunderte oder Tausende hatte.
Das meine ich. Nein, auch das ist recht, aber dann würdest du es wahrscheinlich auch wissen. Bei HPV, ist es so, ich kann nur wiederholen, also dass Erwachsene mit Risiko dann auch geimpft werden sollten. Zwei Zahlen sind gerade bei HPV bemerkenswert. Erstens, es gibt 700.000 Krebsfälle pro Jahr. Das mag sozusagen weltweit bezogen nicht viel klingen, aber es ist natürlich trotzdem viel.
Das sind 700.000 pro Jahr weltweit?
Ja. Ah ja. Wie gesagt, das ist eine relativ kleine Zahl, aber trotzdem natürlich eine in sich trotzdem nicht kleine Zahl. Und bemerkenswert finde ich auch, dass, also du hast vor allen Dingen Krebsarten Cervix, Gebärmutterhals und Anuskrebs. Von denen sind tatsächlich 90% durch das Virus ausgelöst. Also es ist schon hochrelevant. Und die Impfung, es gibt sie. Und sie nicht zu nutzen, ist einfach sehr bedauerlich, wenn man sie hat, wenn man sie zur Verfügung hat. Also insofern, kluge Idee. Naja, und die andere bemerkenswerte Sache ist einfach, dass 90% aller, also Cervix, also Gebärmutterhalskrebsarten und Enddarmkrebse tatsächlich durch dieses Virus verursacht sind. Das ist ja eine enorm hohe 90%. Zahl.
90%.
Ja, eben. Und insofern spricht ja verdammt viel dafür, diese Impfung zu nutzen.
Und ich verstehe immer noch nicht ganz, warum sich nicht jeder impfen lassen sollte. Ist es weitere Forschung nötig oder liegt es an den Nebenwirkungen?
Kann ich dir nicht beantworten. Ach so, ich stehe zu meiner Lücke, bevor ich jetzt unwissend herumschwurbele. Ich weiß, dass es bei Kindern empfohlen wird. Ich weiß nicht, bei welchen Erwachsenen. Risikopatienten, ja gut. Sexualverhalten,
klar.
Aber das beantwortet nicht die Frage. Man könnte seinem Hausarzt durchaus die Frage stellen.
Naja, ich denke an all die, die sagen, ach ja, ich dachte immer, mein Mann ist mir treu und dann habe ich entdeckt, über Jahre lang hatte der eine Affäre nach der anderen. Das ist dann ja auch ein Risiko. Weißt du, solche
Sachen spuken mir. Ist auch in sich logisch.
Genau, ja. Ja.
Es kann auch sein, dass die Nebenwirkungen bei Erwachsenen andere als bei Kindern sind. Oder dass die Wirkung stärker der Impfung bei Erwachsenen anders ist als bei Kindern.
Okay, also wir wissen es nicht, aber es gibt Empfehlungen und man sollte sich da natürlich drum kümmern. Genau, wie sieht es mit den anderen Infektionen
aus? Ja, so bemerkenswert ist auch, also zum Beispiel Helicobacter ist ein Bakterium. Das kriegt man vom Küssen oder vom Kotzen. Nee, die Reihung ist unglücklich. Aber das kannst du eben durch Speichel oder durch Erbrochenes oder auch durch Stuhl und wie auch immer.
Wie, aber wenn ich kotze, dann gebe ich doch was aus dem Körper raus. Dann geht doch nichts in den Körper rein.
Das ist korrekt. Aber ich würde mich dann infizieren, wenn ich das wegwische.
Ah, okay.
Jetzt habe ich verstanden. Also beim Küssen, da sind ja zwei beteiligt. Und der Geber und der Nehmer, die küssen beide.
Das habe ich schon gehört.
Das ist beim Kotzen ja anders. Nein, und es ist so, dass wir früher sprachen wir immer, bei Magengeschwüren sprachen wir ja immer von Stress. Stimmt ja auch ein bisschen. Aber dieses Bakterium spielt da eben auch eine große Rolle. So, das ist jetzt erstmal nicht tragisch. Jetzt weiß man es ja und man kann das durch Antibiotika behandeln. Okay. Was man aber eben auch weiß, ist, dass es nicht nur Magengeschwüre macht, sondern eben in vielen Fällen eben auch Krebs machen kann. Also insofern spricht viel für eine Behandlung, wenn man diesen Keim feststellt.
Sollte man sich da provisorisch screenen lassen? Wird das gemacht? Empfehlen das die Krankenkassen? Übernehmen die das?
Das sollte man dann tun, wenn man Probleme hat. Also wenn man eine Klinik hat. Wenn dieser Keim ganz offensichtlich Probleme hat.
Eine Klinik heißt nicht, man besitzt ein Krankenhaus.
Ja, Moment. Ja, gut. Okay. Das war jetzt wieder ein medizinischer Fachterminus, der nicht so klang, aber einer war. Mit Klinik meinen wir, und das muss man aber nicht verstehen und auch gar nicht verstehen wollen, mit Klinik meinen wir einfach, der Patient zeigt Symptome von etwas. Die klinischen Beschwerden lauten wie folgt. Aber das heißt nichts anderes als Symptome, die wir bemerken.
Er hat Magenprobleme, er hat ein Magengeschwür, dann sollte man vielleicht auch das...
Dann sollte man auch das überprüfen, dann kann man das behandeln und dann kann man dieses Risiko reduzieren. Ganz spannend wird es schließlich und letztlich bei Hepatitis. Hepatitis ist eben auch eine Infektion und Hepatitis gibt's B und C und die sind tatsächlich pro Jahr für 500.000 Leberkarzinome verantwortlich. Weltweit wiederum, auch die Zahl ist relativ klein, aber in total, in Gänze natürlich schon auch groß.
Aber wenn man eine Hepatitis hat, das merkt man.
Ja, ja, nun, das merkt man dann schon. Wobei das Tragische ist, also es gibt eine Impfung gegen Hepatitis B, das gibt es. Es gibt keine Impfung gegen Hepatitis C, da wiederum gibt es aber erfolgreiche Behandlungen, Therapien, die dann auch wiederum das Krebsrisiko reduzieren. Hepatitis B und C kriegen wir in der Regel durch Sex oder durch Blutkonserven oder so, wenn die nicht kontrolliert wurden. Oder durch Nadeltausch oder sowas. Deswegen sind ja auch in Drogenambulanzen, kannst du in Dortmund direkt neben dem Gebäude, wo unser Chor singt, kannst du Nadeln aus einem Automaten ziehen. Und das klingt immer in einigen Ohren so komisch, weil man dann irgendwie drogenabhängig unterstützt. Das ist absoluter Blödsinn, weil man schlicht und einfach ein ganz großes Risiko durch diese ganz billige, einfache Handlung maximal reduziert. Der Gedanke, dass Leute sich Nadeln teilen, ist so grauenvoll.
Ey, ich wollte an der Stelle nochmal sagen, gibt es zwar in der Regel nicht kostenlos im Automaten, aber es gab auch mal einen Hintergrund, warum man, wenn man zum Beispiel einen One-Night-Stand hat oder sich nicht so kennt, Kondome benutzt, weil die eben auch vor solchen Dingen schützen.
Genau, schöne Grüße an die jüngeren Hörer.
Ja. Das ist mal. Oh, auch an die Älteren. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber seit es diese PEP- und PrEP-Präparate gibt, die sozusagen vor einer HIV-Infektion schützen, habe ich zumindest gelesen, dass der ungeschützte Geschlechtsverkehr mit Kreti und Pleti extrem wieder zunehmen und das über alle Altersgruppen hinweg. Dabei gibt es ja eben, wie wir jetzt gerade besprochen haben, auch sehr schöne, unschöne, meine ich, Krankheiten, die man sich einfangen kann, die kein HIV sind.
Nee, eben. Und auch HIV möchte man sich eigentlich nicht einfangen. Man kann es behandeln, ja.
Nee, PEP und PrEP sind diese Präparate, die das Immunsystem so boosten, dass du dich nicht infizierst, selbst wenn du mit HIV infizierten Sex hast.
Okay. Und du kannst es eben, wenn du dich infiziert hast, behandeln. Aber du kannst es eben, es gab ein, zwei Fälle, darüber wird diskutiert, in denen HIV geheilt wurde, vermeintlich geheilt wurde. Aber in der Regel ist es natürlich so, dass die Leute bis an ihr Lebensende Medikamente nehmen müssen. Das kann man tun. Sie führen eigentlich ein normales Leben. Sie erreichen auch ein durchschnittlich normales Alter. Aber sich nicht zu infizieren wäre natürlich trotzdem die bessere Lösung.
Ja, deutlich besser. Zumal wir bei dem, was alles in der Welt passiert, auch nicht 100% sicherstellen können, dass jeder immer auf alle Ewigkeit Zugang zu diesen Medikamenten hat. Wir hatten ja ein paar Medikamentengpässe auch in den letzten Jahren. Ne?
Wobei ich übrigens, Klammer auf, ich habe jetzt vor zwei Tagen eine Reportage gehört im Radio über einen Ort, ich glaube es war in Hannover, wo sie eben Drogenabhängige betreuen. Und das war also wirklich zum Hinhören empfohlen. Einerseits haben sie eben beschrieben, was diese Leute wirklich brauchen und wo man ihnen hilft und wie man ihnen am besten hilft. Und andererseits haben wir ja alle eher wenig Kontakt zu Drogenabhängigen. Mhm. Und man hat ja so ein Klischeebild. So ein Klischeebild.
Wenn wir Alkohol ausklammern, sonst
können wir Alkohol ausklammern und Zigaretten.
Ja.
Zu denen haben wir vereinzelt Kontakt. Und das war extrem eindrucksvoll, weil man ja immer so ein Bild hat, so eine Vermutung, dass die alle sehr schlicht sind. Mhm. Und dort wurden einige interviewt, die ein wirklich sehr eindrucksvollen, differenzierten, empathischen, hochsympathischen Eindruck machten. Das war, um Vorurteile abzubauen, eine sehr gute Reportage.
Aber das ist natürlich eine gute Initiative mit den Spritzen. Das schützt dann diese Leute auf jeden Fall davor, sich mit Hepatitis anzustecken. Wie wir jetzt gerade gehört haben, eben nicht nur ein Problem, weil man Hepatitis kriegen kann, sondern auch noch Leberkarzinome. Also das ist ja, du hast gerade am Anfang der Folge gesagt, früher gab es das Wissen gar nicht, als ich studiert habe, dass Infektionen und Krebs so zusammenhängen. Ich vermute mal, dass wir da in den nächsten Jahren noch sehr viel entdecken werden. Hoffentlich nicht nur, welche Krebsarten eventuell auch auf Infektionen zurückzuführen sind, sondern auch, was man eben möglicherweise dagegen tun kann. gleich wenn man die Infektion feststellt.
Ja, und da haben wir ja gleich drei Dinge, die sich positiv entwickeln. Das eine ist, wir kennen den Zusammenhang. Das ist neu, also relativ neu. Zweitens, wir können diese Krankheiten ja auch viel präziser und schneller diagnostizieren. Okay. Mhm. Und drittens, vor allen Dingen, wir können gegen diese Krankheiten vorgehen, indem wir impfen. Die mRNA-Impfung, über die wir ja auch schon geredet haben, die also gegen Covid eingesetzt wurde, die hat ja den charmanten Vorteil, dass sie ein neues Wirkprinzip ist. Und dieses Wirkprinzip lässt sich ja in Windeseile auf ganz andere Keime ausweiten und auch individualisieren. Ich habe zufällig heute tatsächlich mit der Firma BioNTech gesprochen. Da ging es um eine bestimmte Rechercheidee. Aber das sind ja die, die eben einen der Impfstoffe gemacht haben, den der hier am allermeisten und auch von mir am allermeisten verimpft wurde. Und die können mit diesem Prinzip sehr schnell andere Impfstoffe bauen und arbeiten jetzt im entscheidenden Schritt gegen an einer individualisierten Krebsbehandlung. Aber auch das können wir ja sehr viel besser tun. Das heißt, diesen Zusammenhang zwischen Infektionen und Krebs verstehen wir nicht nur immer besser, sondern können ihn auch immer besser behandeln. Und zwar an der Wurzel, nämlich bei der Infektion und schon in der Vorbeugung der Infektion.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.